Wer von euch hat sich nicht auch schon mal einen 30-Stunden-Tag gewünscht? Also ich habe diesen Wunsch relativ oft. Gestern zum Beispiel habe ich mir gedacht um 12 Uhr, ach wenn doch der Tag nicht nur noch 6 Stunden mehr hätte. Das wäre schön. Vieles bleibt oft liegen, viele unerledigte Aufgaben, Geburtstagsgrüße, die man verschwitzt, aber noch gern ausgerichtet hätte. Und dann wünsche ich mir irgendwie längere Tage. Aber dieser Wunsch wurde mir bis jetzt noch nie erfüllt. Und tatsächlich hat jeder von uns jeden Tag genau 24 Stunden, das sind 1440 Minuten, steht jedem von uns zur Verfügung. Und diese Zeit, die wir haben, die wir von Gott geschenkt bekommen, sagt Gottes Wort, die sollen wir in rechter Weise auskaufen. Das heißt, wir sollen das Beste aus der Zeit herausholen für Gott. Aber oft ist es umgekehrt, dass die Zeit alles aus uns herausholt. Dass nicht wir die Zeit auskaufen, sondern die Zeit kauft uns aus bis hin zum Burnout. Und wenn man Zeitschriften oder Statistiken glauben darf, so zum Beispiel die Zeitschrift Focus hat geschrieben, dass die Behandlung von Krankheiten, die durch Stress verursacht werden, allein in Deutschland jedes Jahr 50 Milliarden Euro kosten. Und die Frage für mich ist dann immer wieder die, wie kaufe ich als Christ meine Zeit am besten aus, ohne dabei auszubrennen? Wir wollen heute Morgen im Markus-Evangelium weiterlesen und dabei diese Frage im Hinterkopf behalten. Aber vorher möchte ich nochmal mit euch beten und euch bitten, nochmal aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, wir haben vorhin in dem Lied gesungen, leucht mir mit deinem Licht in meine Zeit hinein. Herr, und das haben wir so nötig, dass du mit deinem Licht und mit deiner Wahrheit in unsere verwirrte Zeit hineinleuchtest, sodass wir Wegweisung bekommen für unser Leben, sodass wir wissen, was dran ist, was wirklich deine Prioritäten sind und was wichtig ist für unser Leben. Und genau um dieses wollen wir dich bitten, wenn wir jetzt auf dein Wort hören. Und gleicherweise will ich für die Kinder bitten, Herr, dass sie auch offene Herzen haben und geprägt werden durch die Gedanken, die sie hören aus deinem Wort. Und so bitte ich dich um deinen Segen für jeden von uns. Amen. Ein passender Schlüsselvers für das ganze Markus-Evangelium ist Markus 10, Vers 45, wo Jesus sagt, denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus kam, um zu dienen. Und das sehen wir ganz deutlich im Markus-Evangelium. Da ist der Herr Jesus, da ist er im Dienst. Und in Markus Kapitel 1 oder in dem heutigen Textabschnitt, da sehen wir sozusagen einen 24-Stunden-Tag im Leben von Jesus. Und zwar von Samstagvormittag angefangen bis zum Sonntagvormittag. Und den Anfang des Tages, den haben wir bereits letzte Woche gesehen bei der Predigt von Martin in Vers 21. Da heißt es, und sie begaben sich nach Kapernaum und gingen am Sabbat sogleich in die Synagoge und er lehrte. Das haben wir letzte Woche schon gesehen. Er ist in der Synagoge, er lehrt die Menschen dort und dann ist auch noch ein Mensch dort mit einem unreinen Geist und Jesus treibt diesen Geist aus. Und jetzt mit Vers 29 geht dieser Tag sozusagen weiter. Das ist die Fortsetzung. Und hier lesen wir jetzt, und sogleich verließen sie die Synagoge und gingen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Simons Schwiegermutter aber lag krank am Fieber da nieder und sogleich sagten sie ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie sogleich und sie diente ihnen. Wenn die nach so einem Fieber dann dienen kann, das ist ein Anzeichen dafür, dass sie wirklich völlig gesund wurde. Sie brauchte keine Erholungszeit. Aber womöglich kam Jesus schon müde irgendwie in das Haus von Simon Petrus. Und er freute sich jetzt einfach ein wenig auf Abgeschiedenheit und Ruhe im Kreis seiner Jünger. Und sogleich ist aber, erzählen sie ihm von der kranken Schwiegermutter von Petrus. Und Jesus geht zu ihr und er richtet sie auf und er heilt sie. In jedem Haus befindet sich Leid. Nach Lukas beschreibt das Ganze als ein heftiges Fieber und das Wort, das er beschreibt, das lässt sehr stark vermuten, dass es sich um Malaria handelt. Aber Jesus heilt sie. Dann lesen wir weiter in Vers 32. Als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Und jetzt lesen wir, dass am Abend, als die Sonne untergeht, die Menschen von Kapernaum, und es war keine kleine Stadt, dass die scharenweise vor das Haus des Petrus kommen. Warum kommen sie erst nach Sonnenuntergang? Nach der Zeitrechnung von den Juden dauert ein Tag in Israel von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang. Nicht wie bei uns, dass um 12 Uhr nachts, von 12 Uhr auf 1 Uhr, dass dort ein neuer Tag beginnt. In Israel beginnt der neue Tag mit Sonnenuntergang. Aber am Sabbat war es den Juden verboten, irgendetwas zu schleppen oder irgendetwas zu tragen oder auch zu heilen. Und von daher wartet die ganze Stadt drauf, sie haben das erlebt in der Synagoge, sie warten, wann bricht endlich der neue Tag an, dass der Sabbat vorbei ist, dass wir zu Jesus können. Und jetzt bei Sonnenuntergang, vielleicht 7 Uhr abends, kommen sie raus aus ihren Löchern und mit all ihren Krankheiten und mit ihren Nöten und belagern das Haus von Simon Petrus. Da heißt es in Vers 33, und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Ich weiß nicht, welcher Arzt in Deutschland da noch gelassen bleibt, wenn nach Feierabend um 6 Uhr noch Massen von Patienten in sein Wartezimmer oder in die Praxis drängeln. In Lukas 4, Vers 40 heißt es, ist die Parallelstelle dazu, dass Jesus jedem persönlich die Hände auflegte und ihn heilte. Das heißt, es war keine Massenheilung, gell? Sondern Jesus wendet sich einem jeden persönlich zu. Schaut mir so ganz nach Nachtschicht aus. Hatte Jesus Stress? Im Gemeindeblatt steht über dem Predigtext, Alltagsstress im Leben Jesu, Fragezeichen. Wenn wir ein paar Seiten weiterblättern in Markus 3, da lesen wir, dass einmal der Andrang von den Kranken und Ausgezehrten und Verstümmelten so groß war, dass Jesus das Abendessen sausen lässt. Für ihn war das nicht so schlimm, aber wahrscheinlich für seine Jünger. Und dass er bis weit in die Nacht hinein wirkt, sodass die Seinen, wahrscheinlich seine nächsten Verwandten, denken, er sei von Sinnen. Er ist irr. Ist Jesus ein Workaholic? Und wieder ein Kapitel weiter lesen wir, dass Jesus im Boot schläft mit seinen Jüngern vor Erschöpfung und die Jünger kämpfen mit einem heftigen Sturm und Jesus lässt sich gar nicht wecken davon. Jesus hatte Druck in seinem Leben. Und trotzdem war das Leben Jesu nie hektisch. Und es beeindruckt mich an diesem Mann. Du kannst das Evangelium, die Evangelien durchlesen von vorne bis hinten und du findest keinen hektischen Moment in seinem Leben. Er steht souverän über seiner Zeit. Trotz allem Druck. Die Jünger, die sehe ich, die rasten aus, gell? Vielleicht würden sagen, ja, als Jesus im Tempel war und die Händler rausgetrieben hat, da war er doch hektisch. Nee, da sehen wir auch zuvor, dass er sich erstmal eine Rute, eine Peitsche knüpft. Das war ein besonnener Akt. Er hat nicht aus dem Affekt heraus gehandelt. Jesus strahlt immer inneren Frieden und eine tiefe Ruhe und Gelassenheit aus. Als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Über die Dämonen muss ich jetzt nichts sagen, der kann sich die letzte Predigt anhören. Aber meine Frage ist, wie konnte Jesus diesen täglichen Druck aushalten? Was war sein Geheimnis? Sicher könnten wir jetzt leichtfertig sagen, ja, er war halt Gottes Sohn, gell? Aber Jesus ist gerade deswegen Mensch geworden, mit all den Lasten und Belastungen, die ein Mensch aushalten muss, um uns zu zeigen, wie wir als Menschen leben sollen. Und die Heilige Schrift sagt uns immer wieder sehr deutlich, dass er unser Vorbild ist und wir sind seine Nachahmer, seine Jünger, die, die von ihm lernen. Was lernen wir von Jesus in seinem Umgang mit Stress und mit Druck? Wie können wir Jesus auch oder wie Jesus auch vollmächtig im Reich Gottes dienen, ohne dabei auszubrennen? Und ich denke, ein wesentlicher Schlüssel liegt jetzt in den folgenden Versen, die ich jetzt noch nicht gelesen habe. In Vers 34 nochmal heißt es, er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus. Das war am Abend. Aber jetzt, Vers 35, kommt der Morgen. Und da heißt es, und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren. Und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Und er spricht zu ihnen, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Die erste Priorität im Leben von Jesus war sein Gebet. Und das Gleiche gilt auch für uns. Und es ist mir nicht so dumm, das in den Predigten immer wieder zu sagen. Und ich denke, es muss ein Hauptpunkt sein in all unseren Predigten, die wir hier so in der Gemeinde halten. Erstens, vor allem anderen, pflege die Gemeinschaft mit Gott. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, vielleicht war es 3, 4 Uhr, ich weiß es nicht, es war noch sehr dunkel, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Das ist für mich eins der größten Geheimnisse des christlichen Glaubens. Das ist das, was ich nie verstehe. Das Geheimnis des Gebets. Wenn du die Vollmacht Jesu am Abend nach Sonnenuntergang verstehen willst, dann musst du sein Gebet vor Sonnenaufgang anschauen. Der Spurgeon sagt einmal, der frühe Morgen des Gebets erklärt den Abend der Vollmacht. Der frühe Morgen des Gebets erklärt den Abend der Vollmacht. Vollmacht bedeutet Kraft und das Gebet ist wie ein Tanken an der Tankstelle, an der Quelle dieser Kraft. Und wie echt und wie kraftvoll dein Glaube ist, das wird bestimmt davon, wie viel Zeit du allein mit dem himmlischen Vater im Gebet verbringst. Einen anderen Gradmesser will ich für mein geistliches Leben nicht gelten lassen. Aber als ich gestern heimgefahren bin, ich habe die Predigt ja noch nicht einmal im Kopf gehabt von Salzburg, haben wir ein bisschen über den Text schon nachgedacht, so im Gespräch im Auto. Und Diana sagte dann, also das wäre mein Schwerpunkt in diesem Text. Gell? Und ich denke, sie hat recht. Schwerpunkt ist der, dass Jesus hinausgeht in die Natur, an einen abgelegenen Ort, um dort allein mit seinem Vater zu reden und dort Gemeinschaft zu haben. Jesus sagt, geh in dein Kämmerlein, allein, im Verborgenen, dort, wo es keiner sieht. Und dort bete zu dem Vater. Und er wird dir das, was im Verborgenen keiner bemerkt, er wird es dir vergelten öffentlich. Das, was du im Verborgenen an Gemeinschaft mit Jesus pflegst, das wird man in der Öffentlichkeit sehen, dass du die Ruhe bewahrst und die Gelassenheit und den Frieden in Christus. Das Spurgeon sagt an anderer Stelle, und den Satz finde ich auch sehr markant, er sagt, wenn du nicht alleine betest, so betest du gar nicht. Das ist der starke Satz, oder? Wenn du nicht alleine betest, so betest du überhaupt nicht. Und wenn du etwas erfahren willst von der Wirkung und der Kraft des Gebets, dann lies einmal die Psalmen. Wir machen das morgens immer, wenn wir am Montag beim Gebet sind, bei Gramsamas, da lesen wir die Psalmen immer vorher. Aber da merke ich, wie oft der David oder irgendein anderer Psalmist sein Gebet anfängt, zu Gott kommt und er ist ganz bedrückt und depressiv und wendet sich ganz verdrossen an Gott. Und oft fängt es dann irgendwie so an, Herr, steh mir bei in meiner Einsamkeit und in meiner Bedrängnis. Herr, hilf mir. Aber irgendwann mitten im Gebet kippt plötzlich die Stimmung und die verzagte Seele bekommt wieder Mut und einen tiefen Frieden und eine Freude im Herrn. Kennst du das? Das ist eine wunderbare Erfahrung, die habe ich selber zigmal gemacht. Ich habe den Hang zum Depressiven. Und dann gehe ich wieder mal völlig deprimiert in den Wald. Und dann laufe ich mit der Bibel und mit Gebeten im Herzen, laufe ich 2-3 Stunden im Wald rum. Aber dann komme ich nach ein paar Stunden aus dem Wald heraus und mein Herz ist beglückt vor Freude an Gott, dem Herrn. Diese wertvollen Erfahrungen sind da in meinem Leben, gell? Aber weißt du, trotzdem ist mir alles andere oft viel wichtiger als das Gebet. Und das verstehe ich nicht. Die Gemeinschaft mit dem Vater ist das Schönste, das Beglückendste, das Wertvollste, das Stärkste, was du auf dieser Welt an himmlischen Segen jetzt schon empfangen kannst. Das weiß ich und trotzdem ist es genau das, was ich mir immer am schnellsten rauben lasse. Und ich verstehe es nicht, warum. P.T. Forsyth schreibt, die schlimmste Sünde ist die Gebetslosigkeit. Die schlimmste Sünde ist die Gebetslosigkeit. Und ich habe mich gefragt, ist das schlimmer wie Mord und Ehebruch? Kann das sein? Und ich denke schon, denn Gebetslosigkeit signalisiert meine Unabhängigkeit von Gott. Wenn ich nicht bete, dann drücke ich damit aus, Gott, ich brauche dich eigentlich nicht. Ich habe mein Leben schon selber im Griff. Und ich glaube, das verletzt Gott mehr als viele andere Dinge in unserem Leben. Jesus lebt in der völligen Abhängigkeit von seinem Vater und genauso sollen und dürfen wir unser Leben führen. Und deshalb nimm dir genügend Zeit zum Gebet. Und wenn du nicht sitzen kannst, weil du einschläfst, bei mir passiert so, dann lauf in deiner Wohnung auf und ab. Aber bete. Oder geh in den Wald. Wir haben da tolle Landschaften hier bei uns. Es ist nie einfach, Zeit zu finden. Du wirst nie Zeit finden. Deshalb musst du dir diese Zeit nehmen. Das muss eine der wichtigsten Prioritäten sein in unserem Leben. Und das Zweite ist, dass Jesus geht an einen abgelegenen Ort. Also such einen Ort der Stille, wo du ungestört sein kannst. So ein Teenie, der früher im Teenie-Kreis war, der hat dann an seine Tür immer ein Schild hingehängt und stand drauf, Audienz beim König. Und da wussten die Eltern, jetzt darf ich nicht rein. Such dir einen ungestörten Platz. Und manchmal kommen die Anfechtungen von innen, da kommt der Gedanke und das sollte ich auch noch tun. Deswegen habe ich bei meiner stillen Zeit oft ein leeres Blatt neben mir liegen mit einem Kugelschreiber, wo ich dann diese Gedanken aufschreibe. Dann weiß ich, aha, den sollte ich noch anrufen. Schreibe es auf, aber dann mache ich wieder weiter mit Gebet und Gottes Wort. Diese Momente sind zu kostbar, als dass wir uns davon abbringen lassen. Vor allem anderen bete, pflege die Gemeinschaft mit Gott. Aber jetzt sehen wir noch ein zweites in diesem Text und es hängt ganz eng mit dem ersten zusammen. Das zweite heißt, lass dich nicht von den Umständen bestimmen, sondern lass dich bestimmen von den Zielen Gottes. Vers 36. Und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren, und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Klingt fast wie ein Vorwurf, wahrscheinlich war es einer. Jedermann sucht dich und du hängst hier alleine rum. Und er spricht zu ihnen, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Jedermann sucht dich, sagt der Petrus. Schau doch, Kapernaum braucht dich. Was für ein Zulauf an diesem Morgen. Und Jesus sagt nein. Und vielleicht denkt der Petrus, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, ich kapiere ihn einfach nicht. Gestern hat es noch so wunderbar geklappt mit meiner Schwiegermutter. Wir haben gesagt, meine Schwiegermutter braucht dich und Jesus ging zu ihr und richtete sie auf und macht sie gesund. Und jetzt? Im Grunde genommen gibt es zwei einleuchtende Gründe, warum Jesus in Kapernaum bleiben sollte und sich um diese Leute kümmern. Der erste Grund wäre der Erfolg. Ich stelle mir das im Geist so vor, wie der Petrus an diesem Morgen vielleicht nach dem 5. oder 6. Hahnenschrei endlich seine Augen einmal reibt und aufwacht, seine Bettdecke zurückschlägt, aus dem Bett kriecht und irgendwie bemerkt, dass Jesus ja nicht mehr da ist. Und dann macht er die Fensterläden auf und augenblicklich steigt sein Adrenalinspiegel. Gell? Er denkt sich, wow, da belagern ja schon wieder zig Hunderte in mein Haus. Und da braucht der Petrus zum Wachwerden jetzt keinen Kaffee mehr. Und er denkt nur noch an eins, Jesus muss da sein. Jesus muss wieder helfen. Und so sucht er ihn mit den anderen Jüngern zusammen. Aber so wie sie das Haus verlassen, wittert die Menge draußen natürlich Verdacht. Und nach dem Lukas-Evangelium heißt es dann, dass die Jünger Jesus suchten, aber die Volksmenge folgte ihnen nach. Und so kommen zuerst die Jünger und später dann auch das Volk zu Jesus an diesen entlegenen Ort. Und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Und er spricht zu ihnen, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Bei Lukas heißt es, und die Volksmenge suchte ihn und kam bis zu ihm und sie wollten ihn zurückhalten, dass er nicht von ihnen wegginge. Wir wissen ja nicht genau an dem Punkt, was Petrus genau dachte. Aber es wäre doch menschlich zu denken, Jesus, schau, gestern Abend, wo wir gestern Abend aufgehört haben, da müssen wir jetzt heute Morgen weitermachen. Ist doch so. Du kannst jetzt deinen Erfolg ausbauen, schau. Kapernaum könnte sowas wie so ein Stellungsort werden, gell? So ein Ausgangsort. Vielleicht hat er sich gedacht, tja, ich habe ja nichts dagegen, dass du betest. Gell? Aber hast du nicht den Eindruck, dass jetzt was anderes dran ist? Und Jesus sagt, ja, Petrus, dein Eindruck stimmt. Ist was anderes dran. Lass uns weiterziehen. In die anderen Ortschaften. Der Herr Jesus lässt sich nicht vom Erfolg bestimmen. Bei den meisten von uns ist es wahrscheinlich auch nicht so, gell? Weiß nicht. Ich möchte da keine Vorurteile schüren, aber ich denke, wenn wir Erfolg haben können, dann sagen wir in der Regel nicht nein. Und wie leicht kann der Erfolg dann unser Leben bestimmen? Und mit dem Erfolg kommen dann zusätzliche Aufgaben und irgendwann wünschst du dir dann vielleicht einen 30-Stunden-Tag. Und weil du keinen 30-Stunden-Tag bekommst, deswegen streichst du die Gebetszeit. Und so beginnt das Dilemma eines fruchtlosen und gehetzten Christen. Als ich vor 20 Jahren in der Druckerei den Posten der als Lehrlingsausbilder bekam und dann auch noch die Schichtleitung übernehmen sollte. Da war das für mich natürlich zuerst ganz toll, gell? Ich dachte mir, jetzt machst du dich nicht mehr schmutzig, jetzt musst du nicht mehr schwitzen und bekommst noch einen Haufen Kohle obendrauf. Also super. Aber die Frage, die sich gerade in der Phase bei mir immer wieder aufdrängte, war: Du Schorsch, sind das auch Gottes Ziele für dein Leben? Sind es auch Gottes Ziele für dein Leben? Lasse ich mich vom Erfolg oder von irgendwelchen Umständen führen oder wirklich von den Zielen Gottes für mein Leben? Jesus spricht: Lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Jesus wusste, was seine Prioritäten im Leben waren, und er wusste auch, was an diesem Sonntagmorgen dran war. Und womöglich hat er diese Führung an diesem Sonntagmorgen gerade erst im Gebet mit seinem Vater bekommen. Es ist nicht so, dass wir unsere ganze Lebensführung gleich auf einmal bekommen. Deswegen brauchen wir die Abhängigkeit, das Gebet, die Gemeinschaft mit dem Vater jeden Tag aufs Neue. Ein erster Grund, in Kapernaum zu bleiben, wäre Erfolg. Ein zweiter Grund, und der ist eigentlich fast noch dringlicher, das ist die Macht des Dringlichen, gell? Ein zweiter Grund wäre die Not. Da stehen in diesem Moment, stelle ich mir vor, Scharen von ausgezehrten, ausgemergelten, kranken Menschen vor Jesus mit Not und Krankheit. Und rein menschlich würden wir wahrscheinlich jetzt sagen, da kann man doch jetzt nicht weggehen. Aber Jesus lässt sich auch nicht von der sozialen Not bestimmen, denn seine Bestimmung war es nicht, alle Krankheiten zu heilen, sondern das Evangelium vom Reich Gottes zu verkündigen. Das war seine Bestimmung. Und das ist es bis heute noch. Und es wird so lange bleiben, bis er wiederkommt. Und erst dann werden die Krankheiten geheilt. Lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Das ist mein Auftrag, sagt er. Und Jesus hatte ein klares Ziel. Die Vergebung der Sünden ist wichtiger, als alle Menschen körperlich zu heilen. Wir sehen in diesem Text einen 24-Stunden-Tag im Leben vom Herrn Jesus. Vom Morgen bis zum Abend am Sabbat. Da sehen wir, wie er als Diener wirkt, bis spät in die Nacht hinein über die Maßen viel arbeitet. Und die Frage, wie konnte er das alles ertragen und packen, ohne auszubrennen? Es war ja nicht nur ein Tag, sondern es geht ja diese ganze drei Dienstjahre so durch sein Leben, dass er immer bedrängt war von Menschenmassen. Und die Frage ist, wie konnte er das alles packen? Und den Schlüssel zu dieser Frage finden wir am Sonntagmorgen. Der Morgen erklärt den Abend. Bevor er sein neues Tageswerk beginnt, sucht Jesus die Gemeinschaft mit dem Vater. Und wenn Jesus als Sohn Gottes das Gebet so nötig hat, wie viel nötiger hast du es? Ja, beim Fußballspiel dauert ein Spiel 90 Minuten, aber dazwischen gibt es eine Halbzeit. Und die Halbzeit, die dient dazu, dass der Spieler neue Kraft tankt und dass er neue Anweisungen und Strategien bekommt für sein Spiel. Das ist genau das Gleiche. Das sind eigentlich einfache Prinzipien, die uns vor negativem Stress bewahren. Und die uns gleichzeitig die Kraft und die Vollmacht geben für unser Leben und für die Aufgaben, die Gott für uns hat. Das erste: Pflege die Gemeinschaft mit Gott. Vernachlässige nicht das Gebet. So wie es die Psalmisten erlebt haben und viele unter uns schon, bekommen wir durch das Gebet wieder neue Kraft, eine neue Ausrichtung, einen neuen Mut, eine Freude für den beschwerlichen Alltag. Aber dann auch Weisung und Ziele. Und deswegen das Zweite, lebe nach den Zielen, die Gott für dein Leben hat, und lass dich nicht von den Umständen leiten. Und vielleicht hat der eine oder andere jetzt einmal Urlaub. Dann nimm dir doch mal von deinem Urlaub einen Tag und setz dich hin und mach Bestandsaufnahme von deinem Leben. Nimm dir ein Blatt Papier und schreib auf, was sind eigentlich die Ziele meines Lebens? Was ist der Sinn meines Lebens? Und welche Ziele leite ich davon ab? Und wie kann ich diese Ziele verwirklichen? Was muss in mein Leben hinein? Was sind Prioritäten, die wichtig sind? Wenn du das nie machst, dann schluderst du immer nur so durchs Leben. Und je beschäftigter du in deinem Leben bist, umso mehr hast du diese Dinge wie Gebet und Bestandsaufnahme nötig. Von Martin Luther wird Folgendes erzählen, damit schließe ich ab. Als er an einem Tag übermäßig viel zu tun hatte, er wusste, das wird ein beschwerlicher Tag, ich habe mehr Termine, ich habe mehr Aufgaben als je sonst. Und da hat er gesagt, heute muss ich meine stille Zeit verdoppeln, damit ich das alles schaffe. Denkst du auch so? Heute muss ich meine stille Zeit verdoppeln, damit ich das alles schaffe. Ich glaube, der Martin Luther hat ein etwas Wesentliches kapiert. Wenn ich morgens statt einer halben Stunde Gemeinschaft mit Gott eine Stunde oder zwei Stunden mache, dann verliere ich nichts, sondern dann gewinne ich nur. Und um dieses Gewinnen geht es Gott auch in unserem Leben. Und er möchte uns dazu segnen. Amen.